So, guten Morgen an alle hier und an alle da draußen. Ja, wir haben wieder Gottesdienst. Ich glaube, das ist unser 6. Gottesdienst mit Livestream. Und es gibt Neuigkeiten. Demnächst werden wir uns auch wieder mit Leuten hier treffen. Es wird aber den Livestream erstmal weitergeben. Und ich werde auch nachher gleich in den Ansagen noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber erstmal alle herzlich willkommen. Wenn ihr Leute kennt, die den Livestream sehen sollten, könnt ihr jetzt noch teilen auf Facebook oder auf die Seite christus-bielefeld.de. Und ich bete mal auch noch mal zum Anfang. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du jetzt in jedem Haus bist, bei jeder Person bist, die gerade zuschaut. Danke, dass du der Herr bist und dass du der König bist, Jesus. Und dass du wirklich ein Verlangen hast, mit uns heute Morgen Gemeinschaft zu haben, uns zu besuchen und mit uns uns zu begegnen. Und ja, wir laden dich ein, Herr, dass du kommst und dass du deinen Platz einnimmst im Lobpreis deines Volkes, Jesus. Danke dafür und danke für die Möglichkeit mit der Technik und mit allem, Jesus. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir in dieser Zeit leben und dass es trotzdem weitergehen kann. Und wir segnen alle Menschen, alle Gottesdienste, die gerade parallel laufen. Und wir bitten dich, Herr, dass viele Menschen dir begegnen und den lebendigen Gott kennenlernen. Amen. So, jetzt werden wir Lobpreis haben eine Zeit. Dann gibt es ein paar Ansagen und danach gibt es die Predigt. Und das ist eine Fortsetzung von dem, was letzte Woche war. Ihr seid herzlich eingeladen in dieser schnellen, verrückten Zeit, wo man ganz schnell wegklickt, dran zu bleiben. Ich habe gestern einen Comic gesehen, da sitzt einer und wieder im Gottesdienst nach der Ausgangssperre und in seiner Blase war so ein Gedanke, ach Mist, ich kann keine Pause machen und ich kann jetzt auch nicht drüber springen oder einmal kurz pausieren und aktuell läuft das noch so, ihr könnt da auch mal eine Pause machen und dann weiter gucken. Also lasst uns die Vorteile, die wir jetzt damit haben, genießen. Die Nachteile kennen wir alle zu gut. So, ein paar Ansagen. Genau, die erste Ansage ist, wir haben ja diese Aktion gestartet. Sei ein Barnabas oder sei sogar ein geheimer Barnabas für jemanden. Ich will das erstmal öffnen. Er dürfte auch ein offener Barnabas sein, wenn das nicht anders geht. Und Barnabas, für seinen Namen gibt es ja zwei Deutungen. Die erste Deutung ist Barnabas oder Bedeutungen, besser gesagt. Der Name bedeutet ein Ermutiger und aber auch, man kann das Wort auch benutzen für ein Tröster. Ne? Für einige Leute, die jetzt vielleicht im Schmerz sind, im Leid sind, wenn sie jemanden verloren haben, ist sehr schwer jetzt irgendwie zu ermutigen. Da ist es vielleicht besser einfach zu trösten, einfach da zu sein. Wir werden das 4 Wochen lang durchziehen und die Leute, die bei mir in WhatsApp sind, ihr werdet das sehr regelmäßig sehen, dass die Aufforderung sei ein Barnabas, sei ein Ermutiger. Und ihr könnt das auch teilen, weil das ist etwas, was uns gut tut. Ne? Also psychologisch glaube ich, über 80% aller Dinge, die wir sagen, sind eher entmutigend. Es gibt ganz, ganz wenig Dinge, wo wir ermutigen und Menschen wertschätzen und sie hochheben lassen. Aber gerade in dieser Zeit, in der wir drinstecken, brauchen wir das. Dass man sich gegenseitig ermutigt. Also sei ein Barnabas, bringt das euren Kindern bei, ne, dass sie mindestens einmal pro Tag, wenn sie Geschwister haben, die anderen Geschwister ermutigen oder Leute auf der Straße ermutigen, wenn sie welche sehen, einfach grüßen. Also jede Form von Ermutigung und Trost, die ist voll gut. Und wer vielleicht ein cooles Buch kennt und schenkt das jemandem, das kann auch einen sehr ermutigen. Das andere ist, wir werden wieder demnächst Gottesdienste haben, wo auch Leute hier sind. Also in NRW war das ja nie verboten. Es gab nur eine Empfehlung, dass die Kirchen das nicht machen sollen. Die katholische und die evangelische Kirche haben sich dran gehalten und eigentlich weitgehend alle Gemeinden haben sich dran gehalten. Wir werden hier auch ein Konzept erarbeiten, wie viele Leute hier rein dürfen und Gottesdienst feiern können, aber das wird frühestens am 10. sein, weil so ein hygienisches Konzept, wir müssen dann ja auch die Desinfektionsmittel kriegen, uns ein paar Gedanken machen, wie man das Ganze stellt, dass vielleicht die Band nach oben kommt. Also wir müssen dann gucken, wie das Ganze laufen wird. Wahrscheinlich wird es ein Anmeldesystem geben. Wer sonntags kommen wird, wird sich vorher anmelden müssen, damit wir auch im Falle eines Falles sofort alle Namen haben, die dabei sind. Wir werden gucken, dass wir das DSGVO-konform, also datenschutzkonform auch umsetzen, diesen Anmeldeprozess. Genau, aber da kriegt ihr nähere Infos. Ihr werdet jetzt ab morgen und überall lesen, dass einige schon nächste Woche das machen. Wir schaffen das einfach nicht. Wir wollen uns da auch keinen Stress machen. Es wird frühestens am 10. Mai werden wir starten. So, das andere ist, ich habe ja meine Hacks gehabt. Letzte Woche war ja ich nicht da, unter anderem, weil ich Kontakt hatte mit jemandem, der Corona hat, aber es war so weit entfernt, dass das Gesundheitsamt von mir nichts wissen wollte. Ich habe gesagt, sie haben kein Problem, aber deswegen bin ich diese Woche da. Genau, deswegen gab es keinen Hack, aber diese Woche habe ich keinen Lifehack oder so, sondern ich will einfach das bestätigen, was wir die letzten Wochen immer wieder gesagt haben und auch was sonst in vielen Gemeinden passiert ist. Gott zieht Leute in seine Gegenwart. Gott möchte mit euch wieder die erste Liebe anfachen. Ne? Es gibt Gesandtschreiben zu den Gemeinden und da sagt Jesus und zu Ephesus, du hast deine erste Liebe verlassen. Also geh hin und tu die ersten Werke. Und das ist etwas, was Gott machen möchte. Und in Jakobus 4:5 steht geschrieben, und da meint er, die Schrift rede umsonst. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Gottes Geist hat wirklich Verlangen mit dir, der in dir lebt, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Botschaften dieser Corona-Zeit weltweit. Viele ernstzunehmende geistliche Leiter, das ist genau, also wir betonen das auch sehr, sehr stark, dass Gott Menschen in seine Gegenwart ziehen will. Und vorher in Jakobus steht geschrieben, habt keine Freundschaft mit der Welt, denn die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Gott ist eifersüchtig um sein Volk, Gott ist eifersüchtig um die Menschheit, dass der Menschheit alles andere wichtiger ist als er selbst. Sogar der Sonntagsgottesdienst wichtiger ist als Jesus. Und ich will euch ermutigen, uns als Gemeinde oder auch wenn du Jesus noch nicht kennst, auch dich, diesen Gott einzuladen, ne? Mit diesem Gott Zeit zu verbringen und nicht irgendwelche anderen Dinge vorzuschieben, sich nicht mit irgendwas anderem vollzufressen, was es alles so gibt in der digitalen Welt. Wirklich, Jesus verlangt mit einem eifersüchtigen, hat ein eifersüchtiges Verlangen, der Geist Gottes, bei euch zu sein. Und ich werde jetzt gerade angeguckt, ich soll in die Kamera gucken. Danke, Edwin. Genau, ich bin ein visueller Typ, visuelle Typen streifen immer überall umher. Aber egal, es geht nicht um mich. Jesus möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ne? Gott hat ein Verlangen danach, mit dir Zeit zu verbringen, ein eifersüchtiges Verlangen. Denn Mose steht auch geschrieben, unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und jeder von euch, der schon eifersüchtig war, der weiß, dann ist man bereit, alles Mögliche zu machen, um die Aufmerksamkeit der Person zu kriegen, auf die man eifersüchtig ist. Und in Offenbarung steht auch geschrieben, tu die ersten Werke, hab die erste Liebe. Wenn du das nicht tust, werde ich kommen und deinen Leuchter umstoßen, deine Berufung oder was auch immer. Dann kannst du nicht machen. Das Wichtigste für Gott in dieser Zeit ist, dass du die ersten Werke tust, dass du verliebt in Jesus bist, dass du Zeit mit Gott verbringst. Und wenn du ihn noch nicht kennst, noch besser, dann verlieb dich ganz neu. So, das war von mir. Jetzt wird der Helmut eine Fortsetzung der Predigt machen. Gottes Segen dir, Helmut. Der hässliche Ständer soll weg. Helmut ist sehr stylisch.
So, einen schönen guten Tag. Können mich alle hören? Ich glaube schon, ne? Diese Predigt wird nahtlos da ansetzen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und letztes Mal, der wichtigste Punkt der letzten Predigt, die ihr auch bei YouTube nachhören könnt, war diese, das, was ich die große Vertauschung genannt habe. Und das war eine Ursache, warum Christen manchmal nerven und nervige Moralapostel sind. Leider nicht die einzige, es gibt leider noch mehr Ursachen, aber das ist schon eine relativ wichtige Ursache. Und da habe ich darüber geredet, dass das Christsein auf eine Entscheidung reduziert wird, die die Minimalanforderungen erfüllt. Und die Theologen haben hunderte von Jahren daran gearbeitet, diese Minimalanforderung zu perfektionieren und herauszuarbeiten. Was ist die minimale Anforderung, dass ich noch als Christ gelte, dass ich sozusagen bei Gott durchkomme irgendwie? Und Christsein, ich habe versucht deutlich zu machen, Christsein ist nicht ein Event oder eine Entscheidung, sondern es ist ein Prozess. Innerhalb dieses Prozesses treffen wir natürlich Entscheidungen, klar. Aber Jesus, das habe ich in der Predigt versucht zu zeigen, hat die Menschen in einen Prozess der Nachfolge berufen. Und Jesus hat auch völlig kirchenfremde, nicht theologisch gebildete, auch theologisch gebildete, auch Leute mit Vorwissen und Leute ohne Vorwissen, völlig egal. Er hat all die Leute in den gleichen Prozess eingeladen, folge mir nach. Probier es aus. Nathanael, komm und sieh, mach dir selbst ein Bild. Überzeug dich. Ja, und du kannst mit all deinen Zweifeln kommen, du kannst mit all der Skepsis kommen, überhaupt kein Problem. Und Jesus hat niemals dieses Evangelium der Minimalanforderung gepredigt. Niemals finden wir das. Und das hat einen Grund. Denn diese Einstellung, die wir heute in so vielen Christen finden, die ich auch viele, viele Jahre lang hatte, weil in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, galt das irgendwie als normal, die ist eigentlich komplett unchristlich. Vergleicht das mal mit Eltern, mit der Beziehung in der Ehe. Eure Beziehung zu eurer Frau oder Mann oder eure Ehe. Und jetzt stellt euch vor, ihr fragt eure Frau, ich frage meine Frau, ja, liebe Ehefrau, was sind denn die Minimalanforderungen, dass du mich nicht verlässt, dass unsere Ehe noch funktioniert? Wie würdet ihr euch fühlen, wenn jemand so zu euch in die Beziehung kommt? Was darf ich mir alles erlauben, lieber Ehepartner, damit das gerade noch so okay ist? Ja? Stell dir vor, ihr würdet auf der Hochzeit so eine Frage kriegen oder kurz vor der Hochzeit so. Ja? Die Frage an sich ist schon verletzend. Warum? Weil das ist irgendwie keine Liebe, wenn du sagst, okay, ich will nur gerade so viel tun, dass du es noch gerade mit mir aushältst. Ja? Das bedeutet ja, ich bin durchaus in der Lage, dich zu verletzen und ich habe das sogar vor, das zu tun. Also diese Haltung, diese Suche nach der Minimalanforderung, ja? Ganz viele Eltern haben das. Ihre Kinder, sie sehen, ihre Kinder sind irgendwie leben nicht irgendwie in diesem Prozess der Nachfolge, christliche Eltern. Kinder leben nicht in dem Prozess der Nachfolge mit Jesus. Die machen ihr Ding. Und dann sitzen die Eltern oft und hoffen, ja, aber er hat ja damals mit 13 eine Entscheidung für Jesus getroffen. Er hat ja die Minimalanforderungen erfüllt. Bestimmt wird das gut gehen. So, ja? Nein. Die Bibel versichert euch nicht, dass das gut geht. Ja. Und so eine Haltung ist das Gegenteil von Liebe, weil das ist total egoistisch. Und wenn ihr ein paar von den Predigten bei uns in der Christusgemeinde gehört habt, dann habt ihr das verstanden oder schon mal gehört, dass es in der Bibel, Egoismus ist der Kern, eins der Hauptresultate des Sündenfalls. Der christliche Glaube ist komplett gegen Egoismus, gegen Stolz, gegen Selbstbezogenheit. Jesus sagt sogar, Jesus macht keine Minimalanforderungen, was musst du mindestens tun, um dazuzugehören, sondern Jesus kehrt das um. Jesus macht Ausschlussforderungen. Jesus sagt, wenn du dich nicht selbst verleugnest, wenn du nicht aufhörst, egoistisch zu leben und selbstbezogen zu leben, dann kannst du nicht mein Jünger, mein Nachfolger sein. Das schließt sich aus. Und deswegen ist diese Haltung der Minimalanforderung. Wenn du die hast, du kannst nicht Jesu Nachfolger sein und du wirst es auch nicht. Und deswegen sind es auch so viele nicht. Ich habe ja die Minimalanforderung erfüllt, Ich mache ja das, was meine Gemeinde, meine Glaubensrichtung von mir verlangt. Alles klar, alle Häkchen gecheckt. Okay, ich gehöre dazu, ich komme in den Himmel, ich bin einer von den Guten. Und Jesus sagt selber, wenn du mit so eine Haltung ist komplett gegensätzlich. Wenn du so eine Haltung hast, wirst du kein Nachfolger sein. Du wirst kein Jünger sein. Und ich möchte das heute ein bisschen genauer ausführen. Wie hat Jesus das Evangelium gepredigt? Jesus, das haben wir letztes Mal auch deutlich gemacht, Jesus ist gekommen und wir finden vor allem zwei Sachen. Und Jesu Vorläufer, Johannes der Täufer, hat das genauso gepredigt. Ja? Jesus ist gekommen und hat den Leuten gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Johannes der Täufer, der hat die Leute auf Jesus vorbereitet, der hat gesagt, tut Buße, kehrt um, ändert euch, ändert euer Mindset, euer Denken, eure Gesinnung. Denn das Reich Gottes ist ganz nah, es kommt bald. Und als Jesus dann auftrat und seinen Dienst begann und sein Predigen, sein Wirken begann, sagte Jesus nicht mehr, das Reich Gottes kommt bald. Sie sagt, das Reich Gottes ist gekommen. Es ist jetzt da, mitten unter euch. Und dieses Reich Gottes ist natürlich beinhaltet eine ganze Menge, dieses ganze Konzept des Reiches. Das ist etwas, womit wir moderne, postmoderne Menschen eigentlich nicht mehr viel anfangen können. Weil wir sind nicht in einem Reich groß geworden. Dieses Wort Reich hat sogar bei uns in Deutschland eine richtig negative Konnotation. Ja? In der Bibel taucht das sehr häufig auf. Und man kann bestimmt auch, man könnte auch Bereich sagen oder Königreich, kann das auch besser ausdrücken, nur die Übersetzungen sind so alt, dass sie das nicht gemacht haben oder haben sich das nicht getraut. Ja, man kann da auch Synonyme wählen, die nicht so negativ besetzt sind. Aber dieses Konzept des Reiches Gottes ist total fundamental, um zu verstehen, worum es beim Christsein geht. Und das will ich euch heute deutlich machen. Ja. Das Evangelium, wie Jesus es gepredigt hat, hat gesagt, es ist, das Reich Gottes ist da. Und das Zweite, was er gesagt hat, folge mir nach. Komm und probiere es aus. Ja, und dieses Komm und probiere es aus ist immer der Ruf dieser Ruf in die Nachfolge. Es ist eine Einladung, an einem Prozess teilzunehmen. Und während du an diesem Prozess teilnimmst, wenn du zu dieser Einladung Ja sagst, dann wirst du das Reich Gottes und das Leben innerhalb dieses Reiches, was ein komplett anderes Leben nach komplett anderen Prinzipien ist, wenn du das noch nie, wenn dich das interessiert, schau dir die Bergpredigt an, Matthäus 5, Matthäus 6 und Matthäus 7, diese drei Kapitel, da erklärt Jesus diese Prinzipien und wenn du das liest, wird dir die Kinnlade runterfallen, wenn du das noch nicht kennst, weil das Erste, was du denkst, ist, wenn du das verstehst, alter Schwede, das ist ja unmöglich. Das ist ja komplett anders, wie ich ticke. Wie ich ganz normal Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter, wie ich nach dem Prinzip, nach dem ich mein Leben. So läuft das Leben eigentlich bei mir nicht ab. Und wenn du dir das durchliest, dann wirst, was wir hier aus Zeitgründen nicht machen, dann wirst du merken, okay, es ist ein anderes Leben, was Jesus hier predigt. Und Christsein ist ein, jetzt können wir mal das können wir mal Zitat als Merksatz einblenden, ja? Christsein ist ein Leben, keine Entscheidung. Das ist ganz wichtig und das ist eigentlich so das Hauptthema meiner Predigt. Christsein ist ein Leben, keine Entscheidung. Ich sage nicht, dass die Entscheidung komplett wertlos ist oder so, das werden wir später noch erklären. Aber es ist ein Fehler, wenn wir die Betonung komplett auf die Entscheidung legen. Und der hat fatale Folgen. Ja? Wenn dein Christsein sich auf eine Entscheidung reduzieren lässt, dann lebst du nicht das Leben, das Jesus dir anbietet. Wenn dein Christsein sich auf eine Entscheidung reduzieren lässt, lebst du nicht das Leben, was Jesus dir anbietet. Und wenn dein Christsein sich auf eine Entscheidung reduziert, dann ist das, was du lebst, wahrscheinlich nur eine erzwungene Verhaltensänderung, die bei zunehmendem Stress auffliegen wird. Und das ist genau das, was viele Leute so vom Christsein abschreckt. Ja, diese Christen, das sind ja die, die reißen sich da zusammen, das und das nicht zu tun, aber dann tun sie es doch und das sind eigentlich voll die Heuchler und so. Ja, solche Christen wirst du viele finden. Und eigentlich kannst du ihnen noch nicht mal böse sein, weil wahrscheinlich wurden sie so gelehrt und haben es nicht hinterfragt, warum das denn irgendwie nicht funktioniert. Und viele Christen, die sind auch so in der, leben auch so in Erwartung, naja, ich entscheide mich jetzt für Jesus und dann wird Gott seinen magischen Zauberstab schwingen und ich werde irgendwie ganz automatisch, von ganz alleine, irgendwie werde ich völlig verwandelt und voll der brave, nicht mehr egoistische Mensch und so. Und dann warten sie den Rest ihres Lebens, dass das passiert und das passiert nicht. Also ist ein bisschen komplizierter. Und Gott wird niemals eine Entscheidung für dich treffen. Er wird dir all die Kraft, die du brauchst, zur Verfügung stellen, nachdem du dich entscheidest und nachdem du aktiv wirst. Aber er wird dich nicht wie eine Puppe zwingen oder wie eine Marionette an dem Faden ziehen, damit du das machst, was er will. Das wird er nicht. Gott wartet da auf dich. Und Jesus bietet dir ein anderes Leben an. Dieses andere Leben, und das ist wichtig, geschieht nur im Kontext des Reiches Gottes. Deswegen predigt, ist das Evangelium von Jesus nicht, komm und bekehre dich, komm und hör auf mit deinen bösen Sachen und jetzt sei endlich ein Christ und geh zur Kirche. Deswegen sagt Jesus, das Reich Gottes ist nahe unter euch und du kannst in dieses Reich eingehen. Moment mal, was hat das Reich mit Leben zu tun? Leben findet immer innerhalb eines Reiches statt. Unabhängiges Leben gibt es nicht. Leben ist niemals losgelöst von der Umgebung. Und wenn wir uns das biologische Leben angucken, sehen wir das. Wir Menschen sind und das Leben, das biologische Leben, was wir Menschen führen, ist angepasst an diesen Planeten. Wir haben so ein, bezüglich der Temperatur haben wir so ein gewisses Spektrum, was wir ertragen. Wenn es zu extrem wird, funktioniert unser Leben nicht mehr. Ja, wir sind an unser Ökosystem einigermaßen angepasst, aber wenn sich diese Umweltfaktoren zu doll ändern, passiert hier kein Leben mehr. Das ist das Reich, in dem unser biologisches Leben ist. Und da gibt es interessante Beispiele. Zum Beispiel gibt es da Thermus aquaticus. Das ist ein Bakterium, oder das sind Bakterien, das sind hitzesuchende Bakterien. Und die leben in 90 Grad heißen Quellen im Yellowstone National Park. Ja, die leben ein anderes Leben als wir. Wenn wir in 90 Grad heißen Quellen leben würden, wäre unser Leben schnell aus und man könnte uns essen. Wir wären gut gekocht. Diese Bakterien fühlen sich richtig wohl in 90 Grad heißen Quellen. Ja, das Leben dieser Bakterien ist an ihr Reich angepasst. Dann gibt es zum Beispiel so eine gewisse Art von Fröschen, Wood Frog, irgendwie heißen die, ich weiß nicht mehr genau, wie die biologische Bezeichnung ist, die können bis zu 2 Wochen einfrieren, die leben in Alaska. Und ihr Körper produziert Chemikalien, die die Kristallbildung in den Organen verhindern und die tauen nach 2 Wochen wieder auf. Also die können 2 Wochen lang können die auftauen, einfrieren und dann die sind wirklich gefroren, dann tauen sie wieder auf und sie haben keine Organschäden. Ja, das Leben dieser Frösche kann das. Unser Leben, wenn wir einfrieren würden, würde sich so viele Kristalle in uns bilden, dass wir schwere Organ- und Hirnschäden hätten. Und das auch mit dem Auftauen, das wäre dann nicht mehr so. Und da gibt es ganz viele verrückte Arten. Es gibt Bakterien, die leben in Schwefelquellen. Und die brauchen keinen Sauerstoff. Im Gegenteil, Sauerstoff schadet denen. Die brauchen Schwefel, um zu überleben. Dann gibt es noch einen letzten, habe ich auch noch rausgesucht, der ist besonders interessant. Deinococcus radiodurans. Ein Bakterium, was die 3000-fache Dosis an radioaktiven Strahlung aushalten kann, die für einen Mensch tödlich wäre. Also wenn du die Dosis, die für einen Mensch tödlich ist, mal 3000 nimmst, dieses Bakterium hält das aus. Und diese Bakterien leben zum Beispiel im Kühlwasser von Reaktoren, hat man die gefunden. Also es ist unglaublich, ja, wie verschieden Leben sein kann. Ich habe deswegen diese verrückten, extremen Beispiele hervorgeholt, um das mal zu zeigen. Leben passiert immer innerhalb eines Reiches, eines Bereiches, einer angepassten Umwelt. Und Leben und das Reich, in dem man lebt, ist immer abhängig und das wird sich immer wechselseitig beeinflussen. Ja? Verschiedene Arten von Leben, verschiedene Arten von Reichen. Und, wichtig, das mischt sich nicht gut. Ja? Also wenn wir uns zu lange im Kühlwasser eines Reaktors baden, nicht gut. Ja? Und das ist die nächste Lektion, die ihr euch merken müsst. Das Reich, in dem du lebst, bestimmt auch dein Leben. Das Reich, in dem du lebst, bestimmt auch dein Leben. Deswegen ist das Evangelium von Jesus immer eine Einladung, in das Reich Gottes zu kommen. Und deswegen kommt Jesus zu den Menschen und sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und ihr könnt es jetzt betreten. Und das Reich Gottes ist mehr als nur Biologie. Ich habe ja jetzt nur Beispiele von biologischem Leben gegeben. In der Bibel ist Leben aber nur auf die Biologie beschränkt. Es gibt, bei Wikipedia steht, dass es ein Forscher hat das mal gesammelt, es gibt über 100 verschiedene Definitionen von Leben. Das ist gar nicht so einfach. Ja. Es ist auch biologisch ist das gar nicht so einfach. Wann ist ein Mensch wirklich tot? Gehirntot? Oder, ne? Es ist kompliziert. In der Bibel ist Leben bei weitem nicht nur auf die Biologie beschränkt. Das ist oft ein Fehler der Moderne, wo wir all das nur auf unseren Körper oder auf unser Äußeres reduzieren. Sondern in der Bibel bezieht sich Leben auch immer auf unsere Seele, auf Verstand, auf Gefühle, auf unseren Willen oder auf unseren Geist. Du kannst biologisch leben und durch Missbrauch oder so können deine Gefühle tot sein. Du hast vielleicht deine Gefühle völlig verschlossen. Oder bei manchen Leuten ist das der Verstand leider relativ tot. Da tut sich nicht viel. Ja? Oder manche Leute haben einen gebrochenen Willen. Von der biblischen Perspektive könnte man sagen, ihr Wille ist tot. Die sind komplett passiv. Die können sich nicht dazu aufraffen, zu entscheiden, was zu tun. Eine gute Definition für Leben in dem gesamt allumfassenden biblischen Sinn ist selbsterhaltende, selbstbestimmende und selbstinitiierende Aktivität. Für all die Theologie-Nerds unter euch, ihr könnt jetzt mal überprüfen, ob das wirklich so in der Bibel steht. Ja? Eine gute Definition für Leben, selbsterhaltend, selbstbestimmend, selbstinitiierende Aktivität. Da ein kleiner Krümel für die Nerds. Und wenn ihr mich zerpflückt, dann erst verrate ich euch, von welchem Theologen ich das habe. Das ist nämlich nicht von mir. Jetzt seid ihr schon ein bisschen vorsichtiger mit Kritik. Ja? Ein Kind hat ein anderes Seelenleben als ein Erwachsener. Ja? Oder um ein noch krasseres Beispiel zu nehmen, extreme Beispiele sind gut, weil man sich die besser merkt. Wenn ihr einem Hund Plato vorliest oder Sokrates oder den Euklid oder irgendein Mathebuch, der Hund guckt euch mit seinen Augen an. Wuff, wann gibst du mir was zu essen, Herrchen? Ja? Aber es wird keinerlei Reaktion auf irgendein mathematisches Axiom oder auf irgendeine Aussage von Plato kommen von dem Hund. Niemals. Ja? Der Hund ist tot für Philosophie. Der Hund hat ein Leben. Und das Leben des Hundes, man kann das immer sehen, selbstbestimmend, selbstinitiierend. Ja? Der Hund reagiert. Worauf reagiert der Hund? Ja, auf Nahrung, ne, auf Streicheln, auf Zuwendung, da kommt eine Reaktion von ihm selbst. Da reagiert er drauf. Auf philosophische Statements, keine Reaktion vom Hund. Ja? Also für Philosophie ist der Hund tot, für andere Sachen ist er nicht tot. Ja? Manche Erwachsene zeigen leider auch keinerlei Aktivität in Bezug auf bestimmte Bereiche ihres Lebens. Sie sind tot in diesen Bereichen. Manchen Erwachsenen kann man einen mathematischen Satz, der total faszinierend ist, vorlesen und es zeigt sich keinerlei Reaktion. Ja, soll es geben. Du kannst, und Jesus kommt mit dieser Definition von Leben, Jesus lädt die Leute ein, komm in ein anderes Reich. Ja, und das Evangelium ist nicht nur, das Reich Gottes ist da, es ist jetzt da, sondern das Evangelium ist, du kannst das Reich wechseln. Und das bedeutet immer auch, ein anderes Leben ist möglich. Du kannst das Reich wechseln, ein anderes Leben ist möglich. Ja? Leben und Reich können wir nicht auseinander dividieren. Wenn du dein Leben, was du lebst, ist immer auch abhängig von dem Reich, in dem du lebst. Und das Evangelium von Jesus, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Du kannst das ausprobieren. Und wenn du merkst, das ist wirklich besser als das, was du selber bis jetzt hast, dann bist du herzlich eingeladen, in dieses Reich zu wechseln und das Leben dieses Reiches zu leben. Und Jesus sagt das ja nicht nur einfach so, sondern Jesus ist umhergelaufen, wenn wir Matthäus, Markus, Lukas, Johannes lesen. Und zuerst die Jünger, die haben das gemerkt, hier ist wirklich was anderes. Wir finden immer wieder so Verse, wo dann steht, und sie merkten, dass er mit Vollmacht lehrte, nicht wie die Pharisäer oder Schriftgelehrten. Pharisäer oder Schriftgelehrten, Moralapostel, Nervensägen. Ja? So, und wenn du vielleicht ein noch nicht Christ bist, der noch nicht auf die Einladung Jesu reagiert hast, und du hast vielleicht auf Arbeit irgendwelche komischen Christen, das sind aber Moralapostel und Nervensägen, ja, okay, es gibt auch andere, ja, schau dich mal um. Und wenn du ganz genau darauf achtest, dann wirst du vielleicht merken, Jesus stellt, es gibt nicht nur Nervensägen und Moralapostel, sondern es gibt auch in meinem, irgendwo treffe ich auch auf andere Christen, die mir dieses andere Leben in diesem anderen Reich demonstrieren. Umgebung früher oder später ein paar Exemplare findest. Sie sind ein bisschen seltener. Ja? Jesus ist zu den Menschen gegangen und er hat den Menschen demonstriert, hier ist ein anderes Leben. Er hat nicht einfach nur gesagt, okay, du sollst deine Feinde lieben. Ja? Jesus hat seinen Feinden sogar geheilt. Als er von den Römern und von den Hohepriestern verhaftet wurde, und einer von Jesu Jüngern läuft amok und schlägt ihm da das Ohr ab, nimmt Jesus das Ohr und heilt den Typen, der Jesus gefangen nimmt. Und dafür sorgt, dass Jesus nachher gefoltert und ans Kreuz gebracht wird. Jesus demonstriert das. Allein die Heilung an sich, da ist die Bibel ganz klar. Jesus sagt, wenn ihr seht, dass ich Menschen heile oder dass ich Dämonen austreibe, das ist der Beweis, dass das Reich Gottes mitten unter euch ist. Warum? Denn hier ist ein anderes Leben. Und dieses andere Leben hat ganz andere Fähigkeiten. So wie das, so wie diese Bakterien komplett andere Möglichkeiten haben, zum Beispiel in Schwefelquellen zu überleben, ohne Sauerstoff zu überleben oder irgendwie 90 Grad Hitze auszuhalten. Dieses Leben, was Jesus gibt, hat erstaunliche Fähigkeiten. Manchmal heilt es. Manchmal baut es auf. Manchmal heilt es nicht. Aber es gibt so eine innere Kraft, dass du all die Tragik, die dir passiert, dass du die tragen kannst und dass du da durchgehen kannst. Dieses Leben hat erstaunliche Eigenschaften und Jesus demonstriert sie. Und die Evangelien sind zu 3/4 voll von diesen Demonstrationen oder zur Hälfte voll und die andere Hälfte sind dann Erklärungen, wo Jesus dann erklären muss, warum er das tut, was er tut und warum er das tun kann. Und Jesus erklärt dann, dass das mit diesem anderen Reich und mit dem Leben aus dem anderen Reich zusammenhängt. Und Jesus zeigt den Jüngern, wie dieses Leben aussieht. Wir erinnern uns an die letzte Predigt, diese Stelle mit Nathanael. Da sagt Jesus, Nathanael war ein Skeptiker, der ließ sich dann aber mit der Skepsis, die Skepsis von Nathanael war sehr schnell behoben und Jesus war richtig überrascht. Sagt, wie Nathanael, du hast ja noch gar nichts erlebt. Warte mal ab, was du noch alles sehen wirst, wozu dieses Leben in der Lage ist. Du hast noch gar nichts gesehen. Ja? Und die Menschen um Jesus herum kriegen so einen Einblick in dieses Reich Gottes und kriegen die Einladung, komm und probier es aus. Und als dann einmal ein Typ zu Jesus kommt in Johannes 3 mit dem Namen Nikodemus, und das war ein Typ, der hatte eine Menge theologisches Vorwissen und der kannte sich aus, und er kommt zu Jesus und stellt Jesus Fragen, und Jesus sagt ihm dann diesen Vers, Johannes 3, Vers 5, wenn jemand... Er sagt dann, wahrlich, wahrlich, so viel wie eine Art der Beschwörungsformel, so, ne, ich schwöre dir, oder es ist wirklich wahr, glaub mir mal, Junge, das ist wirklich wichtig, sagt zu ihm, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Er sagt zu Nikodemus, Nikodemus war jemand, der war bereit auf diesen Prozess, der war bereit, sich auf diesen Prozess einzulassen. Und Jesus sagt, wenn du das willst, wenn du dieses andere Leben willst, ja, du musst aus Wasser und Geist geboren werden. Und dafür gibt es in der Bibel viele Synonyme von neuem geboren werden, die Neugeburt, die Wiedergeburt, die Geburt von oben herab, vom Himmel. Ja. Das ist ein, man kann das Reich nicht einfach so wechseln, indem man sagt, ja, auch heute, ne, heute gehe ich mal in die Schweiz und ich übertrete mal die Grenze. Sondern du musst dein altes Leben zurücklassen, du gibst deine alte Staatsbürgerschaft ab und dann kriegst du eine neue. Und das passiert durch das, was bei den Christen die Neugeburt, die Wiedergeburt genannt wird. Und das ist diese Entscheidung, oder das fängt mit einer Entscheidung an, sagen wir es mal so. Aber es ist viel mehr als eine Entscheidung. Ja? Und diese Entscheidung, auf die das Christsein oft reduziert wird, die ist nur der Eingang, das ist nur der Anfang. Und was wir ganz häufig machen in der Kirche, wir predigen nur, hier, geh durch die Tür. Und dann lassen wir die Leute alleine. Und dann sind sie da und, ja, und was jetzt? Ja, jetzt warte ich, bis Gott alles für mich erledigt und seinen magischen Zauberstab schwingt und mich irgendwie komplett verändert. Und das passiert aber irgendwie so nicht. Ja? Und das ist ein Problem. Wir haben heute das Christsein auf diesen Übertritt in das Reich Gottes reduziert und ganz vergessen, worum es eigentlich geht. Nämlich, du gehst in dieses andere Reich, um das Leben dieses anderen Reiches zu leben. Und du musst das lernen, das zu leben. Wenn der beste Viertklässler in die fünfte Klasse kommt, wird er trotzdem Fehler machen. Warum? Es wird eine ganze Menge neue Themen geben, von denen er noch nie etwas gehört hat. Und er muss das genauso einüben wie alle anderen auch. Das hat ihm gar nicht geholfen. Also, obwohl er vielleicht in der Grundschule der Beste war, spielt keine Rolle. Er muss es genauso lernen wie der Schlechteste auch. Ja, und es ist völlig egal. Wir müssen, egal wie was vorher war, wenn wir in dieses neue Reich eingehen, wir müssen dieses Leben lernen. Das wird nicht automatisch passieren. Und es gibt eine erstaunliche Menge an Imperativen, was wir tun sollen, wenn wir dieses Leben lernen in der Bibel. Und ganz oft lesen wir die und sind dann völlig erschrocken und oh, das kann ich aber nicht. Das ist ja unmöglich. Ja, Moment. Für dein altes Leben ist das unmöglich. Aber wenn du gewechselt bist, wenn du im anderen Reich bist, hast du ein ganz anderes Leben mit ganz anderen Ressourcen. Stell dir vor, du warst vorher ein Mensch und deine optimale Temperatur ist irgendwie 23 Grad oder irgendwie zwischen 0 und 30 Grad und jetzt wirst du auf einmal in Thermus aquaticus Bakterium verwandelt, ne? Und du sehnst dich nach 90 Grad heißen Quellen und du möchtest da rein. Aber dein Verstand ist immer noch der eines Menschen. Und denkst, oh, 90 Grad heiß, nein, da gehe ich nicht rein. So, doch. Ja, das ist oft das Problem. Wir wechseln in dieses andere Leben. Unser Denken tickt aber immer noch so wie vorher. Das hat den Wechsel irgendwie nicht mitbekommen oder hat sich noch nicht dementsprechend verändert. Und dann gibt es diese ganze Diskrepanz. Und ganz oft trauen wir Christen uns gar nicht, das zu leben. Oder wir denken so, ja, das, was Jesus da in der Bergpredigt sagt, deine Feinde lieben, ne? Vielleicht, wenn ich mal gestorben bin und dann im Himmel bin und dann werde ich irgendwie aufwachen und merken, oh, jetzt kann ich meine Feinde lieben. Ja, im Himmel gibt es keine Feinde mehr, toll. Dann brauchst du es nicht mehr, das ist für jetzt auf der Erde, Mann. Ja, das ist für jetzt. Und das Tragische daran ist, wir probieren es noch nicht mal. Wir sind so eingeschüchtert von diesem anderen Leben. Wir probieren es noch nicht mal. Und die richtige Haltung wäre einfach, okay, Jesus, ich will es jetzt mal versuchen, meine Feinde zu lieben. Ich will jetzt versuchen, diesem Arbeitskollegen oder meinem Schüler da oder meinem Freund, ich will versuchen, ihm zu vergeben. Und ich rechne damit, dass du mir hilfst, dass du mir die Kraft dazu gibst. Das nennt man Gnade. Die Gnade bewirkt, dass wir all diese Dinge tun, die wir mit unserem normalen Leben nie tun könnten. Durch die Reduzierung auf die Entscheidung, haben wir auch völlig vergessen, dass es darum geht, ein anderes Leben zu leben. Wir haben eigentlich den Anfang, den Startpunkt, haben wir zum Ziel gemacht. Und das ist schon ziemlich tragisch. Ja? Deine Werke und deine Taten in deinem Alltag oder in, noch besser, in Stresssituationen sind der ultimative Beweis dafür, welches Leben du lebst. Deine Werke oder deine Taten in Stresssituationen sind der ultimative Beweis, welches Leben du lebst. Und um das Ganze mal abzuschließen und zu verdeutlichen, möchte ich einen Bibeltext angucken. Und das ist die Geschichte aus 1. Samuel 17 von David und Goliath. Und der Kontext ist so: König Saul, der König von Israel, wird von den Philistern angegriffen. Das sind die Invasoren, die kommen in das Land rein und die kommen mit einer riesigen Armee. Und es kommt zum Showdown, die Armee von den Philistern, die Armee von Saul. Und bei den Philistern kommt dieser eine Mutant, Goliath, ein Riese kommt und sagt: Hey, Deal, Zweikampf, einer von euch gegen gegen mich. Wer gewinnt, ist der Sieger und müssen wir nicht die ganze Armee vernichten und so. Gab es immer wieder mal diese Tradition früher. Und dieser Mutant Goliath, der kam natürlich nicht einfach so: Hey, möchte jemand von euch einen Zweikampf machen? Es war ja eine andere Gesellschaft als heute. Er kam und hat den Gott Israels verspottet. Weil damals war es so: Wenn eine Armee gegen die andere gewinnt, und auch selbst 1000 Jahre später war das noch so, dieses Denken, dann bedeutet das immer auch, dass die Götter der anderen Armee, der Siegerarmee, stärker waren als die Götter oder der Gott der Verliererarmee. Und Goliath tritt da auf und verspottet den Gott Israels und provoziert und triggert sie maximal. Und er sagt: Was habt ihr denn da für einen Gott? Ihr seid alles Luschen. Ja, was seid ihr für ein erbärmliches Volk? Ja, also klar, er war so ein richtige Vorzeige-Antisemit, dieser Goliath. Da gab es noch ein paar andere, aber ja. Und der Effekt war, dass die Soldaten von Israel komplett voller Angst und eingeschüchtert waren. Und dann passiert so ein komischer Zufall. Ein Mann namens Isai, seine Kinder waren auch als Soldaten, der hatte noch so einen kleinen Milchbubi zu Hause, David, und sagt: Du, bring mal deinen Brüdern ein bisschen Proviant an die Front und erkundige ich mal, wie es da geht. Und David war die Naivität in Person. Der war komplett naiv. Aber David hatte einen großen Unterschied. David hatte ein anderes Leben in sich. Und seine Taten zeigen das in dieser Geschichte deutlich. Ja, seine Taten, wie er gedacht hat und was er gesagt hat, auch was er getan hat, die zeigen deutlich: David hatte ein komplett anderes Leben in sich als seine Brüder und die Soldaten seines Volkes. Und David ist dann gerade bei der Front bei seinen Brüdern, und seine Brüder machen sich lustig über ihn: Hör, du bist ja nur hier hingekommen, weil du so, du willst ja hier nur die neuesten Tratsch hören und so, was soll das, geh wieder nach Hause, kannst ja nicht die Schafe vom Papa alleine lassen. Der kriegt richtige Abfuhr von seinen großen Brüdern, die finden das ziemlich dreist, dass der kleine Milchbubi da jetzt hinkommt. Und dann heißt es in 1. Samuel 17, 26, David fragte einige Soldaten in seiner Nähe: Welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? David hat das mitgekriegt, dass Goliath das Volk verspottet. Und hier sehen wir, wie David tickt. David sagt: Ey, der verspottet unseren Gott. Der beschämt unser Volk. Wieso macht ihr alle nichts? Und alles große Soldaten, alles voll die Tiere. David vielleicht 17 Jahre oder so. 16, 17 Jahre und steht da so: Ihr werdet doch dafür bezahlt, dass ihr hier kämpft. Wieso kämpft ihr nicht? Und die Soldaten alle so: Alter, willst du eine Backpfeife, Junge? Ne? Also klar, David hat sie wahrscheinlich fast genauso getriggert wie Goliath. Ja? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Ja? Aber David hat nicht so: Oh, wir werden alle sterben, die Philister werden kommen und unser Land ausrauben und unsere Ernte vernichten. Nein, das ist das normale, natürliche Leben. David ist so: Moment mal, der verspottet unseren Gott? Ja, okay, David, du bist wieder so ein bisschen hardcore religiös unterwegs. Ne? So, aber da sehen wir den Unterschied. Ne? Sie erzählten David noch einmal, die Soldaten erzählten, Vers 27, noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hatte. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er wütend. Was hast du überhaupt hier zu suchen, fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die Schafe und die Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Was habe ich getan, entgegnete David. Ich habe doch nur die Frage gestellt. So richtig, klein, jüngster Bruder, ne? Kann mir das richtig gut vorstellen. Und ja, vielleicht war David sogar frech oder anmaßend. Das kann sein. David war bei weitem nicht perfekt. Aber trotzdem war ein anderes Leben in ihm, denn er tickt völlig anders. Und David drehte sich zu einem anderen um und fragte ihn noch einmal nach der Belohnung. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Als dann die Soldaten merkten, worauf David hinaus wollten, und jetzt merken sie, der Junge redet nicht einfach nur, der ist wirklich so bekloppt und will es versuchen. Ja, dachten sie, naja gut, soll er seine Belohnung kriegen? Weiß ich nicht, ob sie das wirklich gedacht haben. Sofort zu sich rufen. Mein König, sagte David zu König Saul, vor diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Nur weil er viel größer und viel stärker ist und weil er Sachen kann, die wir überhaupt nicht können. So, ja, ich will den Kampf mit ihm aufnehmen. Das ist unmöglich, antwortete König Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend an gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Ja? Und wenn das von David, wenn das nur erzwungene Verhaltensänderung wäre, wäre von David. Wahrscheinlich wäre es hier schon aufgeflogen. Es gibt hier bestimmte so Punkte. Ne? Wenn das nicht echt wäre, wenn David nicht wirklich bis zum Letzten davon überzeugt wäre, würde irgendwann der Punkt kommen in diesem ganzen Prozess der Vorbereitung, wo David dann doch irgendwann seine Beine in die Hand nehmen würde und wegrennen würde oder sich in die Hose machen würde, wenn er dem Typen gegenübersteht. Ja? Aber hier steht in Vers 34, doch David ließ nicht locker. Als ich die Schafe und Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschnappen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein, riss ihm seine Beute aus dem Maul, stürzte er dann wütend auf mich, packte ich ihn an der Mähne oder am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. Der Herr, der mich aus den Klauen von Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister beschützen. Okay, Moment mal. Ja? Ganz oft sagen wir Christen, ja, du musst einfach glauben, du musst einfach vertrauen. David hat nicht einfach so geglaubt. David hatte ein gewisses Wissen, einen Erfahrungsschatz. Er sagt, hey, ich habe mit Löwen und Bären gekämpft und ich habe gewonnen. Oh, und übrigens, das war genauso ein Wunder, dass ich gegen diese Löwen und Bären gewonnen habe. Gott hat mir geholfen. Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass Gott so ein krasses Wunder getan hat. Und genauso wie Gott mir vor Löwen und Bären hilft, wird er mir gegen diesen Philister helfen. David glaubt und Davids Überzeugung, die kommt nicht einfach so aus der Luft. Manchmal versuchen wir Christen, wir lesen sowas und dann sagen wir, okay, ja, jetzt werde ich auch alle meine Goliaths in meinem Leben angehen und Gott wird mir einfach so helfen. Und das ist einfach nur ein Einreden. Das ist einfach nur, da ist keine Substanz. Bei David war da Substanz dahinter. David hat dieses andere Leben schon gelebt. David war schon in diesem Prozess drinne, ein anderes Leben zu leben und er hat schon seine ersten Erfahrungen mit diesem anderen Leben in diesem anderen Reich gemacht. Und deswegen kommt David hier so. Obwohl er so ein Kind ist, ist dieses andere Leben, was in ihm gewachsen ist, wahrscheinlich schon viel reifer als all das von Saul und seinen Soldaten. Und dieses Leben ist nicht abhängig von unserem biologischen Leben. Und dann schließlich gab Saul nach. Gut, du sollst mit ihm kämpfen, möge der Herr dir beistehen. Dann gab er David seine eigene Rüstung. Ganz klares In-the-Box-Denken. Ja, ich kenne ja das Spiel, sagt König Saul. Ich bin ja selbst, habe ja selbst schon einige Kämpfe hinter mir. Gekämpft wird mit Rüstung. Gekämpft wird mit normalen Waffen wie Schwert und Spieß und Helm und sowas und Schild. Ja? Und jetzt sehen wir dieses andere Leben, was David hat, das hält sich gar nicht an die gängigen Spielregeln. Und das, wir sehen jetzt bei David, David probiert es. David war ja ziemlich naiv. Und dann steht hier, eigenhändig setzte Saul ihm den Helm aus Bronze auf und zog ihm den Brustpanzer an. Zuletzt schnallte David sich den Gürtel mit dem Schwert um. Mühsam versuchte David, einige Schritte zu gehen, denn er hatte ja noch nie zuvor eine Rüstung getragen. Das geht nicht. Ich kann mich ja kaum bewegen, sagte er und zog die Rüstung wieder aus. Ja? Und wahrscheinlich spätestens jetzt hat König Saul gedacht, okay, Junge, willst dich selbst umbringen, viel Spaß dabei. Ja? Aber David ist das gar nicht bewusst, dieses andere Leben tickt nach ganz anderen Regeln. Und David hat diese, wir sehen ja nachher an der Art und Weise, wie David dann Goliath besiegt, keiner von den Soldaten hatte das auch nur irgendwie auf dem Schirm, dass es ja auch mit Distanzwaffen geht. Alle haben irgendwie gedacht, in dieser Box so, okay, ja, Zweikampf, gut, da muss ich halt mit Schwert da ankommen oder so, ne? Stattdessen nahm David einen Hirtenstock und seine Steinschleuder, holte 5 flache Kieselsteine aus einem Bach und steckte sie in die Hirtentasche. Mit Stock und Schleuder in der Hand schritt er dann auf den Riesen zu. Auch Goliath rückte immer weiter vor, zusammen mit seinem Schildträger, der vorausging. Plötzlich bemerkte er David. Ach, jetzt schicken sie schon Kinder in den Krieg, spottete er, weil David noch sehr jung war, rothaarig und gut aussehend. Gut aussehend heißt, er hatte noch keine Narben. Und das war ein Zeichen davon, okay, der ist grün und hat noch nie gekämpft. Bin ich denn ein Hund, dass du mir mit einem Stock entgegenkommst? Goliath war so ein bisschen getriggert, dass sie nicht ihren stärksten Mann schicken, sondern dass sie da so einen Hirtenjungen schicken. Weil wenn er den stärksten Mann Israels besiegen würde, naja, wäre ja ein bisschen mehr Ruhm, als wenn er einen Hirtenjungen totschlägt. Brüllt, bin ich denn ein Hund, dass du mir mit einem Stock entgegenkommst, brüllte Goliath ihn an und verfluchte David im Namen sämtlicher Götter, die er kannte. Dann schrie er, komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Und spätestens jetzt, wenn der Glaube und die Überzeugung von David nur aufgesetzt wäre, wenn David nur so ein Moralapostel wäre, dann wird er jetzt weglaufen oder vor Angst erstarren und sich in die Hose machen. Aber David vertraut auf Gott, hat den gleichen Glauben an Gott, wie du an den Stuhl, auf dem du gerade sitzt. Jeder von euch, oder das Bett, auf dem ihr zu Hause sitzt, jeder von euch hat Glauben an den Stuhl, auf dem er sitzt. Ihr glaubt und vertraut dem Stuhl, dass er euch trägt. Warum glaubt ihr das? Weil ihr noch nie auf einem Stuhl gesessen habt? Nein, weil ihr schon auf 1000 Stühlen gesessen habt und weil ihr wisst, okay, ihr guckt euch das Ding an, ach, das sieht stabil aus, so viele andere sitzen darauf, das Ding wird mich tragen. Und so ein Vertrauen, so ein Glaube hat David darin, dass Gott ihm jetzt in diesem unmöglichen Unterfangen zu Hilfe kommen wird. Das ist, was wir Christen als Glauben bezeichnen. Ein Vertrauen in Dinge, die du nicht siehst. Wenn du dich auf einen neuen Stuhl setzt, auf dem du noch nie zuvor gesessen hast, aus neuen Materialien, du weißt es nicht, wird er dich tragen oder nicht. Aber du setzt dich hin, in der Überzeugung, das Ding wird nicht zusammenbrechen. Und David lebt aus einem komplett anderen Leben mit dieser Überzeugung, ich habe Zugriff zu ganz anderen Ressourcen, zu einer ganz anderen Kraft und diese Kraft wird mir jetzt zu Hilfe kommen. Und woran sehen wir das? All die Leute, die gedacht haben, okay, David, der muss verrückt sein, die werden jetzt ihr Wunder erleben, denn David war noch viel verrückter, als sie es gedacht haben. Denn hier steht, doch David rief zurück, du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß, nach den gängigen Spielregeln dieses Spiels Krieg. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du verspottet. Du hast ein Problem, ne, mit meinem großen Bruder und ich komme im Namen meines großen Bruders. Und du wirst jetzt, ne? Heute noch, Vers 46, heute noch wird dich der Herr in meine Gewalt geben. Ich werde dich besiegen und dir den Kopf abschlagen. Dann werfe ich die Leichen deiner Leute, der Philister, den Vögeln und den wilden Tieren zum Fraß vor. Die ganze Welt soll erfahren, dass wir Israeliten einen mächtigen Gott haben. Und alle Soldaten, Er selbst führt diesen Krieg und wird euch in unsere Gewalt geben, sagte ein 16- oder 17-jähriger Rothaariger, der noch nie eine Rüstung getragen hat und noch nie an der Front war. Okay, jetzt haben wahrscheinlich die Zuschauer alle gedacht, okay, David hat wirklich komplett den Verstand verloren. Ja? Und dann steht hier weiter, als Goliath sich in Bewegung setzte und auf David losstürzen wollte, lief auch David ihm entgegen. Okay, David hat nicht nur eine große Klappe und sagt so, hier Goliath, deine Mutter, du kriegst gleich eine, sondern David läuft ihm entgegen. Und das ist der Beweis. Ja? Ich sagte vorhin, deine Werke und deine Taten im Alltag oder in Stresssituationen sind der ultimative Beweis dafür, welches Leben du lebst. Das ist der Beweis. David hat aber gar keine Angst. Wenn David auch nur ein bisschen Angst hätte, würde er nicht laufen. Oder wenn David so ein bisschen auf Nummer sicher gehen würde, weil im Laufen ist es doch noch viel schwieriger zu treffen, Mann. Ja? Er würde vielleicht aus einem Busch aus versuchen zu snipern mit seiner Schleuder oder aus der Deckung heraus. Nein, David läuft ihm entgegen. Als Goliath sich in Bewegung setzte, lief auch David ihm entgegen. Im Laufen, Vers 49, nahm er einen Stein aus seiner Tasche, legte ihn in die Schleuder. Weiß nicht, wie oft er das geübt hat, das Ding aus dem Laufen zu machen. Ich habe als 12- oder 13-Jähriger die Geschichte gelesen und mir so geguckt, wie die Schleudern von damals waren und so ein Ding nachgebaut. Das hatte schlechte Resultate in unserer Nachbarschaft, weil ich sag's euch, mit so einer Schleuder kannst du gar nicht treffen. Damit ist ja nicht so eine Zwille gemeint, sondern diese Schleuder, googelt das mal, alte Steilschleudern und so. Unmöglich mit den Dingern zu treffen. Ich weiß nicht, aber David hat auch nicht so viel digitale Ablenkung, hatte genug Zeit zum Üben beim Schafhüten. Keine Ahnung. Ja? Im Laufen nahm er einen Stein, legte ihn in die Steinschleuder und schleuderte ihn mit aller Wucht auf den Feind. Der Stein traf Goliath am Kopf, bohrte sich tief in seine Stirn. Die einzige Stelle, also da, ihr müsst euch vorstellen, dass der Typ war voll gepanzert und da war irgendwie so, weiß ich nicht, 10, 20 Zentimeter nicht gepanzert im Gesicht, die einzige Stelle, wo er überhaupt treffen konnte. Ja? Natürlich war das ein Wunder. Und nicht, weil David so der heftigste Sniper war und Scharfschütze war mit der Schleuder. Das war voll das Wunder. Als ob der im Laufen da groß hatte zielen können. Der war komplett verrückt. Ja? Sofort fiel der Riese zu Boden auf sein Gesicht. So überwältigte David den mächtigen Philister mit einer einfachen Steinschleuder und einem Kieselstein. Und das ist ein schönes Beispiel. David hat aus einem komplett anderen Leben gelebt, nach komplett anderen Maßstäben, mit einer ganz anderen Kraft, nach ganz anderen Spielregeln und mit ganz anderen Resultaten. Und das ist eine schöne Veranschaulichung für diese Einladung, in dieses Reich Gottes zu kommen und dieses andere Leben zu leben. Und dieses andere Leben zu leben, das ist ein Prozess. Das wirst du nicht, du wirst nicht von jetzt auf David sofort, ja? Das dauert und das musst du einüben und das lernst du in der Kirche, in der Bibel, solltest du zumindest, ja, in der Bibel lernst du es auf jeden Fall, da steht es nämlich drin. Und das ist, worum es geht. Es geht darum, ein Leben zu leben, ein anderes Leben zu leben. Es geht nicht darum, eine weitere Nervensäge oder ein weiterer Moralapostel zu sein, der rumläuft und sagt, was wir alles besser tun sollten. Davon gibt es genug. Davon gibt es auch außerhalb der Kirche genug. Ja? Sondern Jesus lädt dich ein, ja? Komm in dieses andere Reich. Änder dein Denken. Probier es aus. Ja? Und es gibt schon so ein paar Sachen, die sind schon, weil das ja so anders ist. Ne? Jesus sagt zum Beispiel, du kannst nicht in dieses andere Reich kommen, wenn du nicht allen Menschen vergibst in deinem Leben. Das ist vielleicht, sucht euch doch mal, jetzt wenn ihr das zu Hause anguckt, sucht euch doch mal irgendeine schöne Sache aus, die ihr euch nicht traut. Völlig egal, ob ihr Christen oder noch nicht Christen seid. Zum Beispiel, Vergebung ist super. Ja? Gibt es Leute, denen ihr nicht vergeben könnt? Dann könnt ihr ein kurzes Gebet zu Jesus schicken und sagen, okay Jesus, ich kann ihm nicht vergeben, aber ich will jetzt so wie David dem entgegenlaufen und das tun, in dem Vertrauen, dass du mir die Kraft dazu gibst. Oder du musst dich bei deinem Kollegen entschuldigen, weil du dich total asozial verhalten hast. Und irgendeine Stimme da oben sagt dir, boah, ich werde sterben, das bringe ich nicht über mich. Was werden die über mich denken? Was wird mein Chef sagen? Oder du musst die vielleicht irgendwie was, ne? Hast vielleicht irgendwie betrogen oder geschummelt oder so und musst das bekennen, ja? Vertrau darauf, dass Gott dir die Kraft dazu gibt und dann probier es aus. Vertrau auf Gott genauso, wie du auf den Stuhl vertraust, auf dem du jetzt sitzt. Aber diese Art von Glaube oder Vertrauen, die geht nur, wenn du aktiv bist und das tust. Wenn du einfach sitzt und sagst, okay Gott, gib mir die Kraft zu vergeben. Oh, sie ist noch nicht da. Wann kommt sie denn? Ich spüre noch nichts. Ja, du wirst so bis an dein Lebensende warten. Ja? Nein, die Kraft kommt, wenn du aktiv bist. Gott arbeitet mit dir zusammen. Du wirst niemals Gottes Marionette werden. Du wirst vielleicht eine Marionette deiner Begierden, deiner Triebe. Okay, aber Gott wird dir die Kraft geben, das alles zu durchbrechen. Du musst diesen Glaubensschritt wagen. Genauso wie du den Glaubensschritt gewagt hast, dich auf deinen Stuhl zu setzen. Musst du aktiv werden und im Vertrauen auf Gott den Schritt machen, zu vergeben. Oder lies dir Matthäus 5, 6, 7 durch. Such dir eine Sache aus, die für dich unmöglich ist. Es gibt genug da. Ja? Und dann probier mal aus, ob dieses andere Leben zur Verfügung steht. Amen. Vater im Himmel, danke, dass du da bist. Danke, dass dein Leben erhältlich ist. Danke, dass diese Einladung, in dein Reich zu kommen und ein anderes Leben zu leben, immer noch gilt. Und alle, die den Herrn anrufen, werden errettet, können in diesen Prozess kommen, können diese Lebensveränderung erfahren. Danke, dass deine Einladung heute genauso gilt wie damals, als du am See Genezareth oder in Galiläa herumliefst und die Leute gerufen hast. Und ich bitte dich, ich danke dir, dass du jedem, der sich darauf einlässt, diese Kraft geben wirst, genauso wie du David die Kraft gegeben hast, Goliath entgegenzulaufen. Amen.